Jesus, danke für deine Gegenwart heute Morgen. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Hier sind wir, Jesus, und wir sind in deinem Namen versammelt. Und wir bitten dich, dass du uns weiter begegnest, dass du uns durch dein Wort Orientierung gibst, wo Orientierung fehlt, dass du Führung gibst, wo Führung fehlt, und dass du uns dich immer besser darin erkennen lässt. Und ich bitte dich auch um Weisheit und Segen für heute Morgen. Amen. Amen. Schön, euch heute Morgen zu sehen. Und wir sind immer noch in der Predigtserie über König David. Wir schließen die heute ab. Und ich würde gerne das ein oder andere heute nochmal aufgreifen. Oder es wird sich das ein oder andere finden, in dem, was ich heute sagen werde. Und zwar geht es heute in dem letzten Teil über David, ein Mann nach Gottes Herzen, von dem wir gehört haben, und um seine Vergebung, die er erlangt hat. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Ich habe über Davids Siege und die positiven Konsequenzen seines gottzentrierten Lebens gesprochen, und die großartig waren und die uns sehr ermutigen, ein Menschen nach Gottes Herzen zu sein. Und Alexander hat dann auch über die Niederlagen gesprochen von David und die Konsequenzen seines gottlosen Handelns. Also wir sehen auch, dass der Mann nach Gottes Herzen auch eine Phase in seinem Leben hatte, wo es nicht ganz so sichtbar war oder vielleicht gar nicht da war. Und heute wollen wir uns den Wendepunkt anschauen, in dem Davids größte Niederlage und sein gottloser Weg sich wieder auf Spur mit Gott begeben haben, und wo sein Herz, das Gott gefallen hat, sozusagen wieder erweckt wurde. Und wir werden sehen, dass es für David ein sehr schmerzhafter Weg war, aber auch ein befreiender Weg, und wir können einige geistliche Prinzipien oder wie Gott ist, daraus ableiten, auch für uns heute. Denn darin zeigt sich einiges, was wir lernen können. Davids Schuld. Wir haben in den letzten zwei Wochen viel davon gehört, was er getan hat. Alexander hat ausführlich berichtet. Es steht im zweiten Buch Samuel im Kapitel 11. Wird schonungslos darüber berichtet, was David getan hat. Sein großer Fall. Ich fasse nur kurz zusammen. Er verfiel dem Müßiggang. Wir würden heute sagen, er wurde faul. Er wurde zum Spanner. Wie würden wir es heute sagen? Er fing an, sich nur noch Pornos reinzuziehen, oder wurde zum Freier. Er brach eine Ehe daraufhin. Er versuchte, seine Sünde mit einer anderen Sünde zu vertreiben und machte alles nur noch schlimmer. Und gab einen Mord in Auftrag. Und er log und betrog, dass sich die Balken bogen. Und der Mann nach dem Herzen Gottes, von dem wir gelesen haben, dessen Ungerechtigkeit schreit buchstäblich bis zum Himmel. Und Gott sieht das und hört das. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen mehr sprechen. Ayub, könntest du mir das Flipchart nach vorne bringen? Und die Frage ist halt auch, was macht Gott damit? Was macht Gott damit? Wie würden wir denn entscheiden? Wie würdest du denn entscheiden? Und wenn du ein gerechtes Urteil über David sprechen müsstest, was hätte damals ein Gericht nach geltendem Recht entschieden? Und wir können an diesem Beispiel von David, vielen Dank, Ayub, so, könnt ihr es alle sehen? Und wir können am Beispiel von David ganz schön viel über das Thema Sünde, über Schuld und ihre Auswirkungen und aber auch über Gottes Gerechtigkeit lernen. Weil dieses Thema nimmt uns voll mit rein in ganz schwierige Themen, Themen, die uns alle mal früher oder später betreffen, wenn wir jetzt mal sagen, es gibt eine Wahrheit, es gibt Gerechtigkeit, es gibt Unschuld, es gibt Ordnung, all das, was wir von Gott erwarten. Es gibt aber auch auf der anderen Seite die Gegensätze. Es gibt Lüge, es gibt Unrecht, es gibt Schuld und es gibt Unordnung. Und wir finden uns alle früher oder später mal in der Opferrolle oder in der Täterrolle. In der Regel beides. Bei David ist es sehr offensichtlich, er war hier Täter. Er nahm das Leben von Uriah. Er raubte Bathsebas Leben dadurch, dass er die Ehe mit ihr brach und sie selbst in seine Unordnung, in seine Lüge, in seine Schuld und in sein Unrecht brachte. Und Opfer ist hier ganz klar Bathseba. Opfer ist hier Uriah, der Hethiter, mit dessen Frau er eben Ehebruch begann. Und David fuhr ziemlich weit hinaus über das, was wir vorher von ihm gelesen haben, wo er das alles applizierte in seinem Leben, Gottes Ordnung in Wahrheit, Gerechtigkeit. Und er fuhr ganz schön weit in diesen Bereich hier rüber. Aber Gott sieht das und er greift sogar ein und er spricht zu David. Und zwar in Kapitel 12. Zwischen dem 11. und dem 12. Kapitel, also 11. Kapitel beschreibt seinen Fall und das 12. Kapitel beschreibt Gottes Eingreifen. Da liegt wohl, also man schätzt, dass da ein Jahr dazwischen lag. Und wir wissen nicht, ob und wann David selbst etwas an diesem Zustand geändert hätte. Weil schließlich wusste David, dass wenn das rauskommt, dass nach geltendem Recht die Todesstrafe für ihn drohte. Ich weiß nicht, ob David das jemals von sich aus gelöst hätte. Aber was wir wissen ist, dass es ihm damit nicht gut ging. Auch wenn er oberflächlich weitermachte wie zuvor, wie sagt man so, business as usual, er war König, er hatte weiter sein Amt und seine Aufgaben und Verpflichtungen, geht es ihm innerlich nicht gut. Und wir können in den Psalm 32 und dem Psalm 51, nimmt uns David damit rein, in seine Gefühlslage und in seine Gedanken. Und im Psalm 32 berichtet er uns, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Eine ziemlich treffende Beschreibung über die Auswirkungen der Sünde in unserem Leben. Meine Kraft vertrocknet wie Wasser in der Sommerhitze. David geht es nicht gut in diesem Zustand, auch wenn alles andere irgendwie weiterläuft. Gott greift ein. Und da kommt die Situation, dass Gott ihm einen Propheten schickt. Einen Botschafter, einen Überbringer von den Gedanken Gottes an David. Und der Prophet heißt Nathan und spricht zu ihm. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm und dann berichtet er über ein Gleichnis. Er spricht in Gleichnissen, so wie Jesus es oft getan hat. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Ganz schön ungerecht, was hier passiert, was Nathan beschreibt von dem reichen Mann. David geriet in Zorn über diesen reichen Mann und spricht zum Propheten Nathan. So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Ihr lest es selbst. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Gott schickt den Propheten zu David, deckt seine Sünde auf durch ein Gleichnis. Aber David war bereits so blind für seine Schuld, dass er das Gleichnis nicht verstand. Was ist da passiert, dass David nicht mal ahnte, dass es um ihn ging? Also da kommt ein Prophet Gottes, der berichtet von einem Gleichnis von unfassbarer Ungerechtigkeit. Und David hat ein verstocktes Herz in dem Moment. Er war irgendwie abgestumpft. Und wir neigen dazu, mit der Zeit unsere Sünde zu relativieren und zu rechtfertigen. Das sehen wir hier auch in David. David reflektiert sich nicht selbst, sondern richtet dann über die Sünde eines anderen. Er muss vielleicht gedacht haben, so stelle ich mir das vor, oh, da kommt der Prophet mit einem Anliegen aus dem Volk. Und ich muss als König jetzt Recht sprechen. So, das ist jetzt meine Aufgabe. Also schön über die Sünden des anderen urteilen, aber meine eigenen, die sind ihm nicht eingefallen in dem Moment. Und er urteilt ja auch irgendwie gerecht. Er sagt, oh, der Mann ist des Todes, der muss es vierfach ersetzen. Also er hat ja ein, würde man vielleicht sogar sagen, ein gerechtes Urteil. Aber Gott interessiert nicht, was David über andere denkt, sondern er will wissen, dass David weiß, was Gott über ihn denkt. Und deshalb ist der Prophet zu ihm gekommen. Und der Prophet sagt ihm ganz klar, was Sache ist. Du bist der Mann. Boah, das muss David getroffen haben. Und er spricht weiter. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du zu dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Ey, bis ins Detail zählt Nathan Davids Sünden auf und das sagt uns, dass sie Gott nicht entgangen sind. Er nennt sie alle beim Namen und ich möchte einen kleinen Exkurs über Sünde machen, weil es gibt etwas Wichtiges, das wir über Sünde wissen müssen. Sünde hat kein Verfallsdatum. Egal, wie unsere Umwelt über Sünde denkt, egal, wie wir hier auch als Gemeinde mit Sünde umgehen, ob wir sie vielleicht sogar manchmal tolerieren, warum auch immer, um niemanden zu verletzen oder auf den Schlips zu treten, egal, ob wir selbst im Umgang mit ihr oberflächlich geworden sind und egal, wie viel Zeit im Leben verstreicht, jede unvergebene Sünde ist in Gottes Augen eine Realität. Und sie wird jedem Menschen irgendwann von Gott selbst vor Augen gestellt werden. Bad News, oder? Vielleicht wie bei David zur Lebzeit, aber vielleicht, wenn es hier vorbei ist. Und wisst ihr was? Wenn es um einen gerechten Gott geht, wir wollen, dass Gott, wenn es einen Gott gibt, dass er gerecht ist, oder? Dann kann das auch gar nicht anders sein. Denn was wäre das für ein Gott, wenn es ihm egal wäre, was hier passiert? Schön, Gnade, Gottes Eigenschaften positiv, alles gut. Wollen wir was von haben? Nur wenn hier etwas passiert, sieht Gott das auch. Und was wäre das für ein Gott, wenn das, was hier passiert, ihm egal wäre? Wir reden von einem ewig treuen Gott und gerechten Gott. Und wenn Gott treu ist, dann muss er auch sich selbst und seiner absolut vollkommenen Gerechtigkeit treu sein. Amen. Und dann muss es irgendwie ein Gericht für Sünde geben. Es muss eine Belohnung für das Gute geben. Aber es muss auch irgendwie ein Gericht und eine Strafe für das Schlechte geben. Wäre das sonst gerecht? Es gibt Dinge, die kannst du nicht durch Gerichte ersetzen. Du kannst gewisse Taten nicht durch Gerichtsurteile ersetzen. Den Charlie Kirk zum Beispiel kann man nicht ersetzen. Den Vater der Kinder, den Mann der Frau. Auch wenn es ein vielleicht gerechtes Urteil gibt, aber der Mann ist weg. Das zweite ist, Sünde setzt irgendwas in Gang. Es öffnet Türen. Wenn ich sündige, betrete ich Räume, die außerhalb von Gottes Gnadenbereich sind. Ich nenne es mal hier Gnadenzone, Grace Zone kann man so sagen. Und seiner Gerechtigkeit und seiner Ordnung. Und ich betrete Räume, wo das nicht ist. Und ich setze hier, ob ich will oder nicht, Dinge in Gang. Da kann was passieren, das nicht gut ist. Und die Bibel spricht vom ersten bis zum letzten Buch darüber, dass Sünde in den Tod führt, dass sie tödliche Prozesse in Gang setzt, dass sie destruktiv wirkt, dass sie Zerstörung bringt. Gott warnt uns seit dem ersten Buch bis zum letzten Buch in der Bibel davor und beschreibt, dass das passiert. Sünde setzt etwas in Gang. Und wir sehen auch bei David tatsächlich Folgen der Sünde. Ich komme auch noch auf den Punkt Vergebung zu sprechen. Keine Sorge. Aber wir sehen es bei David sehr dramatisch, die Folgen seiner Sünde. Der Prophet sagt nämlich weiter, nun soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen und aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen und vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Und wir lesen auch in den Versen 14 bis 23, dass das Kind, das in diesem Ehebruch gezeugt wurde, starb. David war tatsächlich ein Extremfall. David, der hatte ein hohes Amt. Er nutzte seine Macht schamlos aus. Er übertrat Gottes Wort bei weitem. Er stahl einem Mann seine Frau, dann stahl er noch sein Leben und auch das Leben der Frau tatsächlich. Denn nach geltendem Gesetz hätten beide die Todesstrafe verdient. Und da hat David die Batseba mit reingerissen, durch seinen Machtmissbrauch und durch seine Lust. Seine Sünde entfaltete viel Zerstörung in seinem Leben, aber auch im Leben anderer. Er setzte Dinge in Gang, die außerhalb von Gottes Wahrheit, Gerechtigkeit und Ordnung waren. Und die Steine waren im Rollen. Konsequenzen wurden nach sich gezogen. Handelt Gott dann aus Rache? Das ist eine schwere Frage. Handelt Gott hier aus Rache oder handelt er gerecht? Ich glaube, es waren rollende Steine, die David selbst in Bewegung gesetzt hatte. Und es darf uns eine Ermahnung sein, dass auch unsere Sünde, wenn wir sie nicht angehen, ihre destruktive Kraft entfalten und ausbreiten kann. Nicht nur in unserem, sondern auch im Leben anderer. Es kann Ereignisse in Gang setzen, die unumkehrbare Folgen nach sich ziehen. Es kann Beziehungen zerbrechen. Es kann Krankheiten nach sich ziehen. Als Raucher kannst du die Gnade Gottes erfahren. Du kannst Vergebung erlangen. Wenn du weiter rauchst, dann ist die Konsequenz, dass du vielleicht Krebs bekommst. Das ist nicht die Rache Gottes. Wenn du spielsüchtig warst und dein Haus und alles vielleicht verspielt hast und du erlangst die Vergebung Gottes, dann sind die Schulden ja noch da. Wenn du im Gefängnis sitzt, wir hören das im Alpha-Kurs oft, diese Beispiele. Da gab es echt starke Beispiele. Menschen, die Schlechtes getan haben, Mord, und dann ihre gerechte Strafe absitzen. Und durch Alpha-Kurse, durch Menschen, die mit ihnen beten, frei werden. Vergebung erfahren. Komplett neue Menschen werden. Die sitzen trotzdem ihre Haft ab. Aber in Anbetracht der Vergebung ist es dann nicht mehr viel. Und nicht mehr so dramatisch. Aber die Konsequenzen ihres Handelns haben sie. Wir sollten nicht leichtfertig mit Sünde umgehen. Das ist das, was das uns, glaube ich, heute sagen darf. Lasst uns nicht leichtfertig mit Sünde umgehen. David wird nun von Gott überführt. Wie reagiert er darauf? Das ist jetzt spannend. Er kriegt es wirklich voll um die Ohren geklatscht von Nathan, die Wahrheit und auch die Konsequenzen, die ihn lange beschäftigten in seinem Leben. Und bei der Reaktion Davids sehen wir aber wieder, wie sich Charakterzüge eines gottgefälligen Herzens wieder zeigen. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er tut Buße. Man könnte sagen, er fängt an, sich von der Sünde abzuwenden, weg von der Sünde. Das hat ein Ende, in dem Moment hat es ein Ende. Er wendet sich ab von der Sünde und wendet sich hin zu Gott und sagt: Hey, ich habe gesündigt. Er bekennt. Und das ist ein Befreiungsschlag in Davids Leben. Das ist der Wendepunkt in Davids Leben. Ich habe gesündigt gegen den Herrn, gegen seine Gerechtigkeit, gegen seine Ordnung, gegen seine Wahrheit. Und er hätte so viele Ausreden gehabt, oder? Polygamie war derzeit normal, also gerade unter der Führung von unter führenden Männern damals. Das war nur gang und gäbe, das waren Geschenke auch von anderen Machtherrschern, die dann irgendwie Friedensverträge, der Alexander hatte das auch angesprochen, geschlossen haben, dann Mitgift, also eine Frau als Mitgift, und ja, so kamen immer mehr Frauen, und es wurde irgendwie der Zeitgeist. Das war aber nicht Gottes Wille. David wusste das, aber der Zeitgeist hatte ihn infiziert. Und er hätte sagen können, es ist doch völlig normal, dass heutzutage Männer viele Frauen haben. Es war normal, aber es war nicht Gottes Wille. Er hätte sagen können, ich bin doch König, ich bin der Gesalbte, ich darf alles, alles, was ich sage, ist doch, der Heilige Geist ruht auf mir. Saul hätte das so getan, aber David tat es nicht. Und er hätte den Propheten auch sofort hinrichten lassen können, in seinem Amt, in seiner Macht. Und diese Geschichte wäre uns heute vielleicht gar nicht so präsent und würde uns vielleicht gar nicht vorliegen. Nee, hat er nicht gemacht. David lässt sich von Gott überführen, er gesteht seine Fehler. Und die Qual seiner Schuld, unter der er uns im Psalm 32 mit reinnimmt, hat ein Ende. Lest es gerne nach, Psalm 32 und Psalm 51. Wie reagiert jetzt Gott? Wir kommen zur frohen Botschaft heute Morgen. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. David erlebt das, was du und ich heute Morgen erleben können, und zwar Gnade. Das müssen wir uns mal vorstellen. Er muss seine gerechte Strafe nicht tragen. Gott tilgt seine Sünde aus. Also wenn du jetzt hingehst und so ein Strafregister, wenn Gott das alles sieht und weiß und da drin steht, was David alles getan hat, dann geht er hin, markiert alles auf seinem Computer und drückt die Taste Entfernen. Delete. Es ist weg. Können wir das glauben, dass Gott so ist? Das hat er getan. Er hat es bei David getan. Er hat Davids Sünde eliminiert. Sie ist weg. Beseitigt, ausgelöscht. Und David beschreibt dieses Gefühl in Psalm 32. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit gegenüber Gott vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Glück, wahrhaft glücklich, wenn du weißt, dass Gott deine ganzen Schulden ausgetilgt hat. Einfach weg. David ist vergeben. Ist es fair? Ist es fair, dass ein Gott, der gerecht ist, das macht? Weil wer trägt denn nun die Strafe? Wer trägt die gerechte Strafe? Es ist doch nicht fair. Wer trägt die gerechte Strafe für deine und meine Schuld? Dass es einfach weg ist. Bleibt sich Gott es etwa nicht treu in seiner vollkommenen Gerechtigkeit? Ich weiß, dass Gott vollkommen gerecht ist und ich weiß, dass er treu ist. Und er muss seiner Gerechtigkeit irgendwie treu bleiben, weil er hat gesagt, diese Dinge entgehen ihm nicht. Er sieht das. Es schmerzt ihn. Es ist Schaden, der anderen zugefügt wird, Schaden, der Gott zugefügt wird. Und er geht einfach hin und tickt es aus. Weg. Und doch, Gott bleibt sich treu. Weil er die Liste der Anklagen gegen uns löscht. Er hat diese Anklageschrift genommen, vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und wer hing dort am Kreuz? Durch wessen Hände sind die Nägel gegangen, durch die diese Schrift dran genagelt wurde? Es war Jesus Christus. Es war Gottes eigener Sohn, den er die gerechte Strafe für Davids Sünden, für deine Sünden, für meine Sünden auferlegt hat, sodass sie weg sind. Die Corrie ten Boom beschreibt das so, dass Gott unsere Sünden so weit aufs Meer hinaus bringt, wo keiner hingeht und ins tiefste Meer hineinwirft und noch ein Schild oben drauf stellt, Fischen verboten. Es ist weg. Es ist weg. Und David beschreibt diese Freude über diese Vergebung in seinen Psalmen. Kann der allmächtige Gott also Sünden vergessen? Ja, denn der Schuldschein wurde durch Jesus am Kreuz beglichen. So einfach ist das. Und für Gott war es nicht einfach. Das, was zwischen uns stand und Gott, ist weg. Es hat keine Auswirkung mehr. Wisst ihr ein Beispiel? Du kannst also mit deiner Sünde zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Was wird er tun? Er wird dir vergeben. Amen. Nach ein paar Tagen erinnerst du dich wieder an die Sünde. Du hast erneut ein schlechtes Gewissen. Du erinnerst dich, wie schlecht du warst, was du Böses getan hast. Und kommst mit der gleichen Schuld wieder zu Jesus und sagst, oh, die Sünde von letzter Woche bedrückt mich wieder, vergib mir bitte. Was wird Jesus sagen? Hä? Wovon redest du? Das ist Gnade, ihr Lieben, das ist Vergebung. Und das ist das, wie Gott mit unserer Sünde umgeht und das ist gewaltig. Und ein Seelsorger sagte einmal, und das finde ich richtig gut, viele bekennen 1000 Mal die gleiche Sünde. Kommen immer wieder. Und ich rate ihnen, sie einmal zu bekennen und Gott 1000 Mal Danke für die Vergebung zu sagen. Amen. Wir dürfen das annehmen. Die Sünden der Vergangenheit, die Sünden der Gegenwart und die Sünden der Zukunft sind vergeben. Wir sind frei. Wir sind frei, ihr Lieben. Und David erfährt das 1000 Jahre vor Jesus. Er erfährt neutestamentliche Gnade 1000 Jahre vor dem Neuen Testament. Ist es zu glauben? Da versteht man die Bibel manchmal wirklich, wirklich nicht mehr. Aber wie kann es sein, dass David dann in seinen Psalmen 9-mal prophetisch direkt über Jesus als König, über sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung spricht? Das ist erstaunlich, das ist gewaltig. Er spricht prophetisch über Jesus in den Psalmen. Und heute, 2000 Jahre später, ist es immer noch das Gleiche. Wir Menschen sind die Gleichen, die Probleme sind die Gleichen. Ich weiß nicht, mit welcher Schuld du heute Morgen gekommen bist, ob vielleicht Gott heute Morgen irgendwie da zu dir spricht oder schon gesprochen hat. Aber es ist das Gleiche. Wir handeln gegen Gottes Ordnung und viele von uns oder wir alle leiden eigentlich unter der Schmach der Sünde. Und wir brauchen heute noch Vergebung. Ich hatte schon einige solcher Nathan-Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh ja, ja, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann so, bam, ja, wer du bist, das Problem. Deine Sünde ist das Problem. Und es geht hier um dich und mich, Jakob. Und nicht um dich und den anderen und was du denkst, was ich darüber denke und so weiter. Nein, nein. Es geht um uns beide und die Störung, die da vorliegt, weil unsere Sünde kann unsere, auch wenn wir vergeben sind, uns vergeben ist, kann unsere Sünde unsere Beziehung zu Gott stören, weil wir uns einfach wieder ein bisschen weiter wegbegeben. Aber wir dürfen sie ihm immer wieder neu bringen. Aber will man das, jeden Tag mit dem Gleichen kommen? Nee, ich glaube, wenn man die Gnade Gottes erfahren hat, dann setzt es konstruktive Prozesse in Gange. Weg von in diese Richtung, hin in diese Richtung. Und das Schöne an Gemeindeleben ist, ich möchte euch ein Video zeigen, dass wir innerhalb der Gemeinde, ja, ich durch Predigten darf ich euch auch teilhaben lassen, manchmal an meinen Geschichten, aber wenn wir Alpha-Kurs machen, wenn wir in kleinen Gruppen zusammen sind, wenn wir, wann auch immer wir zusammen sind, lassen wir uns auch teilhaben an solchen Geschichten, so wie uns die Bibel teilhaben lässt an Davids Geschichte. Und die ist da sehr offen drüber, was über David geschrieben wird. Weiß nicht, ob ich wollte, dass so über meine Sünden berichtet wird. Aber wenn wir zusammenkommen in Gemeinde, dann berichten wir uns auch oft, wenn die Gemeinschaft dann wächst, auch, dann kommt es zu solchen Momenten, dass man auch darüber spricht, wo man selbst Gottes Gnade erlebt und erfahren hat, wie hat sich Vergebung für mich angefühlt. Und deswegen lade ich dich ein, auch Teil von Gemeinschaft zu werden. Und ja, wir wollen über Kleingruppen auch nachdenken in Zukunft. Aber es gibt schon Angebote. Und der Alpha-Kurs ist zum Beispiel so ein Angebot. Jetzt läuft er gerade, aber wir bieten den ja mehrmals im Jahr an. Und dort haben wir, ich glaube, diese Woche auch ein sehr, sehr bewegendes Zeugnis von jemandem gehört, der das auch erlebt hat. Ganz ähnlich wie David. Und das wollen wir uns mal zusammen anschauen.
Ich heiße Parti Emmanuel und ich habe 1994 im Völkermord gegen die Tutsi mitgekämpft. Ich habe viele Tutsi auf Anweisung von schlechten Anführern umgebracht. Ich war 6 Jahre im Gefängnis und habe 4 Jahre Sozialdienst geleistet. Im Gefängnis haben mich Mitgefangene zu Alpha eingeladen. Ich ging mit, schaffte es aber nicht, eine Entscheidung zu treffen. Mir wurde klar, dass ich bekennen musste, was ich getan hatte.
Gerne ein bisschen lauter.
Und ich schrieb einen Brief, in dem ich die Angehörigen von denen, die ich umgebracht hatte, um Vergebung bat. Das Leben war so hart, nachdem ich aus dem Gefängnis kam. Ich fand meine Frau wieder, mit 2 Kindern, die nicht von mir waren. Und es gab viele herzzerreißende Situationen. Ich wusste nicht, wie ich mit den Überlebenden des Völkermordes zusammenleben konnte, nach dem, was ich getan hatte. Mein Herz war voller Leid, Einsamkeit und Angst. Nach der guten Erfahrung mit Alpha im Gefängnis beschloss ich, noch einen Alpha-Kurs zu machen. Ich erfuhr, dass Jesus vergibt. Und ich erlebte Liebe wie niemals zuvor. Mit der Hilfe eines Pastors vor Ort fand ich heraus, wo Vincent wohnte. Ich hatte seine Mutter und Großmutter umgebracht und bat ihn um Vergebung. Ich wohne jetzt in einem Dorf, das für Täter und Überlebende des Völkermords gebaut wurde. Vincent wohnt in demselben Dorf. Wir sind Freunde geworden. Und ich erlebe einen Frieden, den ich nie zuvor gekannt habe. Der Alltag ist immer noch eine Herausforderung. Aber ich habe Vergebung gefunden und Heilung für das, was ich getan habe.
Eines lehrt uns die Geschichte von David und auch diese Geschichte und auch alle Vergebungsgeschichten. Wer Gott seine Schuld bringt, der geht nie leer zurück. Bei Jesus endet Schuld und ein neues Leben beginnt. Und das können wir auch heute noch erleben. Nicht durch unsere Kraft, aber durch die Kraft von Jesus Christus, weil die Hilfe nur von ihm allein kommt. Und vielleicht hast du Gottes Reden gehört, heute oder in der Vergangenheit. Dann lade ich dich ein, dass du was damit machst. Lass dir von Gott helfen. Nimm ihn mit rein in deine Fragen und in deine Zweifel. Und du darfst ehrlich vor ihm werden. Lass uns aufstehen. Lass uns das Lied nochmal nutzen, um vor Gott zu kommen.